Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das Meer sehr liebe. Im Januar war ich auf der Boot in Düsseldorf und habe dort einige spannende Interviews geführt, die ich in den kommenden Monaten hier veröffentlichen und euch präsentieren möchte. Heute tauchen wir tief ein, nicht nur ins Meer, sondern auch in die Welt der Geister, genauer gesagt der Ghost Diving Germany e.V. Mein Gast ist Dirk Remmers, ein erfahrener Taucher und Trainer, der seine Leidenschaft für Wrackerkundung mit einem wichtigen Anliegen verbindet, die Rettung unserer Ozeane vor Geisternetzen und Plastikmüll. Dirk ist stellvertretender Koordinator der deutschen Ghost Diving Gruppe, einer globalen Initiative, die verlorenes Fischereigerät und andere Abfälle aus unseren Meeren bringt. Seit den 1980er Jahren erlebt er als Taucher hautnah, wie Plastikverschmutzung und Geisternetze unsere Meere belasten. Was genau Ghost Diving bewirkt, wie eine solche Unterwasserrettungsaktion abläuft und warum diese Arbeit lebenswichtig für unsere Umwelt ist, darüber sprechen wir hier heute. Also Flossen anziehen und los geht's. Dirk, war die Einleitung in Ordnung?
Super, ich bin ganz begeistert.
Erzähl uns doch mal vielleicht als allererstes, wie bist du überhaupt zum Tauchen gekommen? Mittlerweile machen das ja unglaublich viele Leute, aber du bist ja jetzt schon eine ganze Weile dabei. Da war das noch nicht so ein normales Hobby, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist richtig. Ich bin aufgewachsen auf der Nordseeinsel Norderney und dort gibt es eine lokale DLRG-Ortsgruppe. Und da waren wir dabei, da die ganze Schwimmausbildung auf der Insel hat stattgefunden bei der DLRG, ist auch immer noch so. Und die großen Jungs damals, als wir als junge Jugendliche dabei waren, kamen dann mal mit Tauchgeräten ins Wasser und wollten sich dann fortbilden, um Rettungstaucher damals zu werden. Und das fanden so ein paar aus unserer Clique so toll, dass wir die Großen so lange genervt haben, bis sie uns auch mal mit dem Tauchgerät im Schwimmbad haben tauchen lassen. Und irgendwas muss da geklickt haben, denn aus dieser alten Clique, ein guter Freund von mir ist mittlerweile Berufstaucher seit vielen Jahren und ich mache das Tauchen ja auch beruflich als Ausbilder im technischen Tauchbereich.
DLRG ist auch ein schönes Stichwort. Bist du da auch noch Mitglied?
Ich bin auf jeden Fall noch Mitglied bei der Ortsgruppe Norderney und bin auch mit der DLRG noch sehr eng und freundschaftlich verbunden.
Hatte ich auch schon ein sehr schönes Interview, das kann ich hier auch gerne nochmal verlinken. Aber kommen wir mal zu eurem Thema. Was genau sind eigentlich Geisternetze und warum stellen die eine Gefahr für uns alle dar?
Geisternetz ist eine Bezeichnung für Fischernetze, die verloren gegangen sind, über Bord gegangen sind, abgerissen sind oder gegebenenfalls auch illegal entsorgt werden, wurden ins Meer und die dort das weiter tun, was sie am besten können, wofür sie geschaffen wurden, nämlich Fische fangen. Das Problem ist jetzt, die werden nicht mehr von Menschen aus dem Meer geholt und sie fangen dort immer weiter Fische. Die Fische sterben völlig sinnlos und nicht nur das, nachdem sie dann auch irgendwo sich verhakt haben und durch Strömungen sich bewegen, im Sand laufen, zerreiben sie und werden zu kleineren Plastikpartikeln bis hin zu Mikroplastik, was sich dann eben wieder in Organismen ansammelt.
Und das ist gefährlich.
Das ist gefährlich und das ist ein massives Problem. Wir als Menschheit haben ja immer das Problem, dass wir immer auf das reagieren, was wir sehen und wahrnehmen können. Das Problem der Geisternetze findet unter Wasser statt, das ist für uns nicht zu sehen. Und nach wissenschaftlichen Schätzungen werden jedes Jahr in etwa 640.000 Tonnen Fischereigerät auf dieser Welt verloren. 640.000 Tonnen, das ist eine unglaubliche Zahl, das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig greifbar machen. Aber es liegt im Meer. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, da wo es für uns erreichbar ist als Taucher, diese Netze aus dem Ökosystem zu entfernen, um eben die Gefahren für Fische zu verringern und eben auch dann weniger Mikroplastik entstehen zu lassen. Und gegebenenfalls, wenn alles gut läuft, diese alten Netze auch noch einem Recycling, Upcycling oder einer Verwertung zuführen zu können.
Super Sache. Ghost Diving ist ja in Holland entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mittlerweile ist die Initiative aber weltweit unterwegs. Wie ist Ghost Diving Deutschland entstanden und seit wann bist du dabei?
Mein lieber Freund Pascal van Erp, der Gründer von Ghost Diving in den Niederlanden, hatte schon immer die Vision, dass es eine internationale Gruppe sein sollte und hat mit Freunden und Kollegen weltweit immer einzelne Gruppierungen aufgemacht. Und es hat lange gedauert. Ich habe bei einigen Projekten mitgemacht und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, dass es auch so weit sein muss. Ein paar engagierte junge Kollegen waren dabei und sagten, Mensch, das wollen wir jetzt machen. Und dann sind wir im Jahr 2021 hingegangen und haben das Ganze formalisiert in Deutschland auch den Verein eintragen lassen und sind seitdem sehr formal und sehr auch aktiv mit einer sehr, sehr großen engagierten Truppe in Deutschland und in angrenzenden Gewässern unterwegs.
Wie groß seid ihr? Kann man bei euch noch mitmachen? Und vielleicht gehst du mal konkret so ein bisschen auf so eine Aktion ein, die ihr letztes Jahr vielleicht veranstaltet habt.
Sehr gerne. Wir sind in etwa 70 Mitglieder bei Ghost Diving in Deutschland. Und mitmachen kann man, ja. Wir haben allerdings sehr hohe Anforderungen an die taucherische Qualifikation unserer Mitglieder. Wir kommen alle aus dem sogenannten technischen Tauchen. Das ist das Tauchen mit veränderten Atemgasen, wo es auch darum geht, länger und tiefer zu tauchen, als im Sporttauchen sonst üblich ist. Dazu muss man natürlich etwas erweitert ausgebildet sein und sich wirklich viel Erfahrung angeeignet haben. Denn wir sind, auch wenn wir nicht in großen Tiefen sind, immer in gefährlichen Umgebungen. Wir werden immer dort konfrontiert mit Dingen wie schlechter Sicht, wie Strömung. Und spätestens dann, wenn wir anfangen, in Netzen zu arbeiten, geht die Sicht gern null. Wir arbeiten mit gefährlichen, scharfen Schneidmitteln, mit großen Messern. Wir schicken Lasten an die Oberfläche. Das ist also tatsächlich etwas, wofür man speziell ausgebildet sein muss, Erfahrung haben muss und eben koordinativ gut im Team zusammenarbeiten muss.
Ist also nicht unbedingt was für so schönen Wettertaucher wie mich, die am liebsten bunte Fische unter Wasser sehen, sondern es ist wirklich richtig harte Arbeit.
Ja, ganz, ganz kurz gesagt, ja. Und es ist schon so, wir freuen uns über neue Leute, wir freuen uns über Kontaktanfragen. Allerdings müssen wir eben auch genau diese Kriterien, die ich gerade beschrieben habe, ansetzen dabei. Denn das, was wir nicht wollen, ist, dass Unfälle passieren, dass sich ein Mensch verletzt, weil wir der Umwelt helfen wollen. Das wäre nicht richtig. Wenn ich jetzt mal auf den zweiten Teil der Frage eingehe, ein Projekt. Wir haben regelmäßig seit einigen Jahren verschiedene Projekte. Ein ganz, ganz spannendes und ganz besonderes Projekt, möchte ich meinen, ist etwas, was wir seit einer geraumen Zeit im Mittelmeer durchführen. Letztes Jahr hatten wir da eine große, große Möglichkeit vor Lampedusa, also südlich von Lampedusa, im Seegebiet zwischen Tunesien, Libyen unterwegs zu sein. Und dort an Stellen, an Wracks, die dort ganz weit draußen sind, eigentlich gar nicht betaucht werden, Netze zu entfernen, die dort seit wirklich Jahrzehnten Schicht über Schicht liegen. Die lokalen Fischerleute, mit denen wir dort zusammenarbeiten, die uns dort hinbringen, die können tatsächlich anhand der Bilder, die wir hochbringen, sagen, aus welchem Land und aus welchem Jahr ungefähr die Netze sind. Weil dort so viel gefischt wird und diese Netze sich dort verhaken an den Wracks und dann abreißen und ein Problem für die Umwelt und eine große Gefahr darstellen. Da hatten wir jetzt die Chance, auch wieder Netze zu bergen. Und das ist eine riesige Sache, weil das ist auch eine Ecke im Mittelmeer, wo eben viel Jungfisch aufwächst. Und gerade das ist eine Ecke, wo eben so ein Impact nicht passieren sollte im Meer.
Wie ist denn das Feedback auf eure Arbeit? Du hast gerade schon gesagt, da vor Lampedusa arbeitet ihr auch mit den Fischern zusammen. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sind die Fischer auch ein bisschen kritisch euch gegenüber, weil ja anscheinend manche Fischer auch ihre Netze entsorgen und das natürlich keine schöne Sache ist.
Absolut. Und wir haben aber erlebt, und das ist etwas, was wir nicht nur in Lampedusa erleben, was wir in Deutschland erleben, in eigentlich allen Ländern, wo wir arbeiten, dass wir natürlich zunächst mal ein bisschen skeptisch betrachtet werden, weil ja diese Implikation, dass wir den Fischerleuten irgendwas Böses wollen oder denen, was Schuldigen immer gegeben ist. Aber es hat sich immer so gezeigt, dass es nach relativ kurzer Zeit eine Zusammenarbeit gibt, weil unsere Erfahrung ist auch eindeutig, dass die lokalen Fischerleute, die von ihrer Arbeit leben, die haben gar kein Interesse, irgendwelche illegalen Aktivitäten zu machen oder Netze im Meer zu entsorgen. Das sind dann eher illegale Aktivitäten, die ohnehin in der Illegalität insgesamt ablaufen, so dass wir nur eigentlich in der Zusammenarbeit positive Erfahrungen gemacht haben. Das sogar dazu geführt hat, dass wir mit Fischern in Deutschland zusammengearbeitet haben. Nach ein paar Tagen haben die uns dann gefragt, ob wir helfen können, weil sich ein Netz irgendwo verhakt hatte und wir waren in der Lage, ein Netz, bevor es verloren geht, wieder zu befreien. Das sind genau die Dinge, die einen dann doch wirklich stolz machen und Freude erfüllen.
Das glaube ich sehr gerne. Nun war ich ja eben schon an eurem Stand hier auf der Bootsmesse in Düsseldorf und deine Kollegen haben mir schon ein bisschen was erklärt über das Recycling von Geisternetzen, was ihr ja auch fördert, indem ihr eure Netze halt auch weitergebt und das unterstützt, dass es recycelt wird. Da gibt es mittlerweile Socken und Bademode, glaube ich, die daraus hergestellt wird. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Das Netze aus dem Meer entfernen ist ja der eine Teil. Dann haben wir Plastikmüll an Land liegen und ideal ist, wenn man Plastik und Kunststoffe recyceln kann. Es gibt verschiedene Begriffe, Recycling, Upcycling oder weitere Verwendung. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, zum Beispiel mit der Firma Bracenet, die wunderschönen Schmuckarmbänder macht, kann ich nur empfehlen. Und die machen das aus alten Fischernetzen. Und die haben zum Teil auch Serien von Netzen, die wir aus dem Wasser geholt haben, sodass wir da uns jedes Mal wieder freuen, wenn wir jemanden sehen mit einem Bracenet-Armband. Wir arbeiten ganz eng zusammen mit der Organisation Healthy Seas, die sich eben auch der Tatsache verschrieben hat, dass man Kooperationen schafft, um Recycling zu fördern. Es gibt Firmen, die dann auch recycelte Fischernetzmaterialien benutzen, wie zum Beispiel die Autofirma Hyundai, die ihre Fußmatten in einigen Modellen aus recycelten Fischernetzen machen. Und du hast gerade schon die Socken erwähnt, die Bademodefirma Arena baut mittlerweile auch Badehosen mit Anteilen aus Fischernetz. Und das ist eine wunderbare Sache. So sehen wir, was recycelt wird. Natürlich geht das nicht mit allen Netzen. Wir haben viele Netze, die in so einem schlechten technischen Zustand sind, dass sie dann eigentlich nicht mehr recycelt werden können. Aber dann können sie immerhin noch in der Müllverbrennung zugeführt werden und sind nicht mehr im Meer und fischen dort.
Ja, super. Was würdest du denn als eure größte Herausforderung bezeichnen?
Die größte Herausforderung oder die größte Priorität möchte ich als erstes nach vorne bringen, ist die Sicherheit der Teilnehmer. Unsere ganzen Mitglieder machen das in ihrer Freizeit, die machen das alle ehrenamtlich, völlig ohne einen Cent dafür bekommen. Die opfern ihren Jahresurlaub, um mit uns rauszufahren und eben mit uns Netze aus dem Meer zu holen. Und unser Job ist, heile wieder nach Hause zu kommen, dass wir alle wirklich sicher wieder zurückkommen. Das ist die Priorität 1. Und das ist eigentlich dann, auch wenn man das so bedenkt, immer die größte Herausforderung.
Ja. Nun hast du es gerade schon erwähnt, ihr seid ein Verein. Ihr finanziert euch selber oder durch Spenden, wahrscheinlich auch durch größere Spenden von Firmen, aber auch durch kleine Spenden. Was kann man denn tun, wenn man es toll findet, was ihr da macht und wenn man euch helfen möchte? Wo findet man euch und wie kann man euch helfen?
Wie du schon gesagt hast, wir sind ein spendenfinanzierter Verein. Wir freuen uns über große und kleine Spenden. Wir haben mittlerweile über die paar Jahre, die wir existieren, schon ganz tolle Zusammenarbeiten mit Firmen, aber auch zum Beispiel mit Künstlern, die Weihnachtskarten gestalten und uns den Erlös von diesen selbstgemachten Weihnachtskarten jedes Jahr spenden. Das ist eine tolle Sache. Wir haben Künstler, die Bilder malen und da einen kleinen Prozentsatz an uns spenden. Wir freuen uns über wirklich all diese Sachen. Man findet uns im Internet unter www.ghostdiving.de. Alles Weitere ist dort beschrieben. Wir sind ein eingetragener Verein in Deutschland mit dem Status der Gemeinnützigkeit und damit auch in der Lage, Spendenquittungen auszustellen. Also sind all die Boxen getickt und erfüllt, die man sich so wünscht als Spender, hoffe ich.
Hervorragend, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Nun hast du auch schon darüber gesprochen, dass eure Arbeit auch eine Aufklärungsmission ist. Hier auf der Boot habt ihr zum Beispiel auch total schöne kleine Projekte, dass Schulklassen kommen und ihr erzählt ihnen, was ihr macht und was der Sinn hinter dem Ganzen ist. Geht ihr auch zu Schulen hin? Habt ihr so Bildungsprojekte?
Wir haben Bildungsprojekte, wir arbeiten dort eng mit Healthy Seas zusammen, die mit Partnern dort in die Schule gehen und oftmals auf uns und unsere freiwilligen Mitarbeiter zurückgreifen, sodass wir in Kooperation mit denen in Schulen arbeiten und dort aufklären. Denn es ist ja immer viel besser, wenn die Bevölkerung weiß, dass es keine gute Idee ist, Fischernetze im Wasser verloren zu haben und die dann gar nicht erst verloren gehen und gar nicht erst dort liegen.
Auf jeden Fall, vollkommen richtig. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer besonders schönen oder besonders verrückten Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Was ist denn so deine schönste Erinnerung an die letzten Jahre bei Ghost Diving? Was hat dich besonders beeindruckt oder besonders berührt?
Was man so zusammen erleben kann, was auch an Zusammenarbeit passiert ist. Ein Moment, der mich wirklich toll immer noch begeistert. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, ein größeres Projekt in Ostfriesland auf die Beine zu stellen. Da hat ein lieber Projektpartner mich mit einem Chef einer Versicherung dort zusammengebracht. Ich komme aus Ostfriesland, das ist eine ostfriesische Versicherung. Und wir haben sofort festgestellt, dass er mit meinem Cousin befreundet ist, sodass diese menschliche Ebene sofort da war. Und wir gemerkt haben, Mensch, ja, über so ein Netzwerk, was aus Schulzeiten existiert, kann man weiterarbeiten. Wir haben nämlich dann noch einen Kurdirektor ins Boot geholt für das Projekt von einem Ort, mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe. Das ist so, diese völlig unerwarteten Kooperationen, das ist etwas, was mich ganz stark begeistert und beeindruckt hat in dem Moment zum Beispiel.
Wie schön. Wenn die Versicherung so viel Gutes tut, darfst du auch gerne ihren Namen nennen. Da brauchst du dich nicht zurückhalten.
Das ist tatsächlich die Neuhallinger Sieler Versicherung, NV.
Ah, okay. Noch nie gehört, aber jetzt auf jeden Fall weltweit bekannt durch den Weltverbesserer-Podcast. Ja, mein lieber Dirk, ich finde ja, ihr seid Weltverbesserer. Deswegen seid ihr hier auch im Weltverbesserer-Podcast. Das musst du jetzt einfach mal so annehmen. Und deswegen frage ich dich jetzt auch,
Sieht ja meine roten Bäckchen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, um die Welt zu verbessern. Was für Wünsche würdest du äußern, wenn die gute Fee zu dir käme?
Ich würde anfangen, dass die Menschheit mehr, vielleicht wieder mehr Vertrauen in die Wissenschaft setzt. Und wir wirklich versuchen, Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, wissenschaftsbasiert zu treffen. Ich würde mir wünschen, dass wir versuchen, unseren Fußabdruck, den wir generieren, schon im Vorfeld zu betrachten und gar nicht erst entstehen zu lassen. Und als drittes vielleicht ein positives Miteinander auf allen Ebenen. Das, glaube ich, hilft schon, um dann auch der Umwelt helfen zu können.
Das ist immer schön, auf jeden Fall. Was habt ihr euch vorgenommen für dieses Jahr 2025? Was steht so an?
Wir haben ein paar schöne Projekte in der Pipeline. Wir sind in den letzten Jahren sehr aktiv gewesen in der Ostsee. Mhm. Diese Aktivitäten wollen wir weiterführen und ausbauen. Wir fangen dieses Jahr die Saison sehr früh an. Wir haben die Möglichkeit, über nette Kooperationen Hafen-Cleanups zu machen, das heißt auch die Häfen sauber zu machen von Unrat und Müll. Wir arbeiten eng mit Organisationen, auch dem WWF zusammen, und scouten für die Position. Das heißt, wir checken, sind dort, wo es Verdachtspositionen gibt, auch Netze da, melden das weiter. Wir arbeiten da in einem Verbund, das macht sehr viel Spaß, das wollen wir ausbauen und weitermachen. Wir arbeiten mit Forschungstauchern zusammen und wir gehen wieder in die Nordsee und werden dort auch wieder ein größeres Projekt machen. Und nebenbei haben wir, das ist ein ganz geheimer, das kann ich hier noch gar nicht sagen, einen Plan, ein etwas spektakuläreres Projekt im Mittelmeer durchzuführen. Aber das kann ich wirklich nur so anteasen, weil das noch überhaupt nicht in trockenen Tüchern ist.
Das bleibt ja hier unter uns.
Bleibt ja unter uns, genau. Ja, wir haben vor, mal vielleicht so den Bereich, in dem wir arbeiten können, so ein bisschen zu erweitern.
Okay. Mehr kann ich gar nicht sagen. Hört sich super an. Ich bin sehr gespannt und wir werden das ja dann alle mitbekommen. Ja. Was kann denn jeder Einzelne, der begeistert ist vom Meer, von der Natur, von der Erde an sich tun, um die Ozeane und Meere ein bisschen zu schützen? Hast du noch einen Tipp für uns alle?
Auf jeden Fall. Ich fange mal ganz vorne an, was ja leider gerne auch in dem Mindset vergessen wird, ist, wenn man Sachen mit zum Strand nimmt, zum Wasser nimmt, aufs Boot nimmt, dann kann man auch die leeren Flaschen, die leeren Tüten, das leere Plastik einfach wieder einpacken und mitnehmen. Das wäre der Anfang. Der nächste Schritt wäre dann, wenn man am Meer ist und Müll sieht, dass man den dann einsammelt. Das sind kleine Dinge, die immer so winzig aussehen und man verzweifelt schier, wenn man den ganzen Müll sieht, wenn man genauer hinguckt. Aber wir sind ja auch Millionen Menschen. Also das kann funktionieren, um dort den Zustand der Meere zu verbessern. Und das wäre mein erster Tipp, Müll vermeiden. Wenn ich verpackte Sachen habe, Kunststoffsachen habe, dann sollen die bitte wieder mitgenommen werden und vernünftig entsorgt werden.
Super Tipp, vielen Dank. Und als allerletztes würde ich von dir gerne noch einen Tipp haben, nämlich einen Buchtipp. Ich lese nämlich total gerne und ich habe einen wunderbaren Buchsponsor, der diesen Podcast so ein bisschen unterstützt. Deswegen meine Frage, liest du ab und zu und hast du vielleicht einen schönen Buchtipp, was du in den letzten Jahren so gelesen hast? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich musste gerade mich kurz sammeln.
Ja,
das Buchtitel ist mir sofort präsent. Der Name des Autors, aber den wirst du sofort finden, Outlaw Ocean.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst. Das ist eine faszinierende Sammlung von Geschichten. Der Autor ist Kolumnist der New York Times gewesen.
Ah, cool.
Und Journalist, der auf verschiedensten Trips mit dabei war, der sehr viel über illegale Fischereiaktivitäten berichtet, weil er dabei war.
Mhm.
Und es ist ein bisschen beängstigend, muss man sagen. Es ist auch ein bisschen bedrückend. Man kann das Buch nicht im Stück lesen. Ich habe es nicht geschafft. Ein paar lustige Geschichten dabei, ein paar nette Episoden. Aber unterm Strich wirklich auch derbe, bedrückend, wenn man sieht, was für Aktivitäten es gibt, die quasi einer organisierten Kriminalität gleichkommen. Also wirklich mit Menschenhandel und allem. Man hat keine Vorstellung. Es passiert draußen auf dem Meer, deswegen sieht man das nicht.
Super spannend auf jeden Fall. Vielen Dank für diesen Buchtipp. Dann sag doch noch einmal ganz kurz, wie heißt das Buch, wie heißt der Autor?
Jawohl, das Buch heißt Outlaw Ocean und der Autor ist Ian Urbina.
Super, vielen lieben Dank. Dirk, vor allem vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit mir zu reden. Ich fand das Gespräch total spannend, ich finde dich sehr sympathisch und ich finde eure Organisation ganz toll. Deswegen werde ich euch auch weiter im Auge behalten und wir hören bestimmt voneinander. Danke.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir sprechen darf, dass es vielleicht auch ein paar Leute gibt, die uns zuhören. Finde ich total begeisternd und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.